SRF 3.
Zehntausende Menschen protestieren in London gegen den EU-Austritt. Sie fordern vom Parlament den Exit vom Brexit. Und EU-Einrichtungen müssten nach besagtem Brexit weg aus London. Schon jetzt umwerben mehrere Länder etwa die Bankenaufsicht. Griechenlands Schuldenkrise treibt Hunderttausende aus dem Land. Zum ersten Mal erlebt es einen regelrechten Braindrain. Am Abend ist es nur noch vereinzelt nass, morgen zuerst dichter bewölkt, aber danach ziemlich sonnig. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Zuerst in die Nachrichtenredaktion zu Maybrit Horlacher. Die italienischen Fußballspieler gehen im EM-Viertelfinal heute Abend mit schwarzen Armbinden auf den Platz. Sie gedenken so der Opfer der Geiselnahme in Bangladesch.
Unter den 20 in Dhaka getöteten Geiseln sind 9 italienische Staatsbürger. Das hat Italiens Außenministerium bestätigt. Das Schicksal eines weiteren Italieners sei noch ungeklärt. Gemäß den örtlichen Behörden sind unter den Opfern auch japanische Staatsangehörige. Und das Außendepartement in Bern erklärte, keine Kenntnis zu haben über allfällige Schweizer Opfer. 7 bewaffnete Extremisten hatten gestern Abend ein bei Ausländern beliebtes Restaurant in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka gestürmt und bis zu 40 Geiseln genommen. Sicherheitskräfte konnten später laut Behördenangaben 13 Geiseln befreien. Dabei seien 2 Polizisten und 6 Geiselnehmer getötet worden. Zur Tat bekannte sich die Terrormiliz IS. In London haben mehrere 10'000 Demonstranten gegen das britische Brexit-Votum protestiert. Die Organisatoren sprachen von 40'000 mehrheitlich jungen Leuten, die am Marsch teilnahmen. Die Protestveranstalter fordern, das britische Parlament solle das Votum des EU-Referendums aufheben. Die Zukunft Großbritanniens liege in der Europäischen Union. Bei der Volksabstimmung vor gut einer Woche hat es 52% Zustimmung für einen Austritt Großbritanniens aus der EU gegeben. In London lehnten dagegen fast 60% den Austritt ab. Die Datenspeicher des Cockpit-Stimmenrekorders der letzten Mai im Mittelmeer abgestürzten Egyptair-Maschine sind intakt und können ausgewertet werden. Das gaben ägyptische Ermittler bekannt, die in Paris mit französischer Hilfe versuchen, die Daten der beiden beschädigten Aufzeichnungsgeräte zu übertragen. Eine Untersuchung des Flugdatenschreibers hatte bereits Hinweise auf Rauch an Bord des Airbus A320 ergeben. Dieser war auf dem Flug von Paris nach Kairo mit 66 Menschen an Bord abgestürzt. In der Affäre um Nacktselfies des Badener Stadtammanns Geri Müller ist die Chatpartnerin des Politikers per Strafbefehl verurteilt worden, wegen versuchter Nötigung und diffamierender Äußerungen. Die Frau sei zu einer bedingten Geldstrafe von 9'000 Franken sowie zu einer Buße in Höhe von 1'800 Franken verurteilt worden, bestätigte der Sprecher der Berner Staatsanwaltschaft entsprechende Medienberichte. Die Betroffene bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, sie werde den Strafbefehl anfechten. Die Zürcherin Natascha Wey ist neue Co-Präsidentin der SP Frauen Schweiz. Sie setzte sich an der Mitgliederversammlung gegen 2 Mitbewerberinnen durch, wie die SP Frauen mitteilten. Natascha Wey ist Zentralsekretärin der Gewerkschaft VPOD. Sie folgt auf Yvonne Ferri und präsidiert die SP Frauen zusammen mit der Waadtländer Nationalrätin Cesla Amarell. Beim Tennisturnier in Wimbledon hat die Schweizerin Timea Baczynski die 3. Runde erreicht. Baczynski besiegte die Rumänin Monica Niculescu in 3 Sätzen mit 4:6, 6:2 und 6:1. Das Wetter. Am Abend ist es nur noch vereinzelt nass. Morgen bleibt es trocken und es wird besonders im Westen und im Süden ziemlich sonnig. Vor allem in der Zentral- und Ostschweiz ist es am Vormittag noch wechselnd bewölkt. Die Temperaturen steigen auf rund 22 Grad im Norden und 27 Grad im Süden.
Info 3 Abend.
Man stelle sich vor, die EU hätte eine Bankenaufsicht mit Sitz in einem Nicht-EU-Land. Das geht natürlich nicht. Tatsache ist, derzeit ist diese Behörde in London zu Hause. Wenn Großbritannien die EU verlässt, muss sie demnach zügeln. Nur wohin? So manches EU-Land wartet quasi mit offenen Armen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Streng genommen geht es lediglich um 160 Arbeitsplätze. Die Europäische Bankenaufsicht EBA ist keine große Behörde. Sie sorgt für eine einheitliche und wirksame Aufsicht der Banken in der EU. Aber bei der Standortsuche für die Behörde geht es um viel Prestige. So will etwa Spanien ein Bewerbungsdossier verfassen. Das hat die Vizeministerpräsidentin gestern angekündigt. Aber auch Italien soll Presseberichten zufolge Interesse angemeldet haben. Und Luxemburg wirft in die Waagschale, dank des starken Finanzplatzes geradezu prädestiniert zu sein für die europäische Bankenaufsicht. Das ließ der luxemburgische Premierminister jüngst so durchblicken. Frankreich wiederum wäre ebenfalls nicht abgeneigt. In Paris befindet sich bereits die europäische Wertpapieraufsicht. Das wiederum kann, je nach Argumentation, ein Vor- oder ein Nachteil sein. Dann wäre da noch Deutschland. Der bayerische Finanzminister möchte, dass die deutsche Regierung offiziell aktiv wird. München könnte als zweitwichtigster deutscher Finanzplatz gestärkt werden. Andere bringen Frankfurt ins Spiel. Das wäre zweifellos eine praktische Lösung, denn dort ist bereits die Europäische Zentralbank angesiedelt, die die 130 größten Banken der Eurozone überwacht. Das Gerangel um den neuen Sitz der Europäischen Bankenaufsicht ist bereits groß. Doch die Standorte für solche Behörden werden selten nur nach praktischen Gesichtspunkten ausgewählt. Da stehen vielmehr politische Überlegungen im Vordergrund. Das Ränkespiel um die Europäische Bankenaufsicht läuft bereits. Und bald könnte eines um die Europäische Arzneimittelbehörde, die ebenfalls in London sitzt, losgehen. Da bringt sich Bonn bereits in Position, aber auch Schweden und Dänemark haben ihr Interesse bekundet. Darob könnte man glatt vergessen, Großbritannien muss seinen Austritt aus der EU zuerst noch offiziell erklären. Bis dahin zieht keine Behörde um.
Info 3 Abend.
Ich bin dann mal weg, sagen sich hunderttausende Griechinnen und Griechen. Das Land kommt nicht aus der Schuldenklemme. Ganze Familien leben oft von einer einzelnen Rente. Gut ausgebildete Akademiker schlagen sich als Kellner durch. Fast jeder Vierte hat gar keinen Job. Und so kommt es zum Grexit der anderen Art, zur großen Auswanderungswelle. Nicht die erste für Griechenland, aber die erste, die dem Land vornehmlich die Elite entzieht. Aus Athen berichtet Wolfgang Landmesser.
Seit 2013 haben jährlich mehr als 100.000 Griechen ihr Land verlassen. Die Zahl der Auswanderer sei 2014 und 2015 weiter gestiegen, heißt es in einer Studie der griechischen Zentralbank, deren wesentliche Ergebnisse heute in der Zeitung Kathimerini stehen. Insgesamt seien seit 2008 fast 430.000 Griechinnen und Griechen ausgewandert. In den vergangenen gut 100 Jahren ist es bereits die dritte Auswanderungswelle. Beim Vergleich stellt die Studie Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. Allen drei Auswanderungswellen sei ein starker Einbruch der Wirtschaft vorausgegangen. Aber bei der aktuellen Rezession kehren in erster Linie die gut Ausgebildeten ihrem Land den Rücken. Facharbeiter und Akademiker. Ein klassischer Braindrain also. Zielländer der Auswanderer sind vor allem Deutschland, Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Im EU-Vergleich liegt Griechenland bei der Auswanderung an vierter Stelle nach Zypern, Irland und Litauen und sogar an dritter Stelle in der Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen. Es ist die erste Studie, die konkrete Zahlen zur Auswanderung aus Griechenland nennt und Unterschiede zu früheren Auswanderungswellen deutlich macht. Zwischen 1903 und 1917 wanderte vor allem die arme Landbevölkerung aus. Ihre Ziele lagen in Übersee, die Vereinigten Staaten, Kanada oder Australien. Ein Großteil der Auswanderer zwischen 1960 und 1977 waren Arbeiter. Sie zogen vor allem nach Deutschland und Belgien, um in Fabriken zu arbeiten. Gastarbeiter wurden sie damals genannt. Insgesamt haben in den drei Auswanderungswellen 1,8 Millionen Menschen Griechenland verlassen.
Info 3 Abend.
Die Schweiz liegt am Meer. Natürlich nicht wirklich, aber symbolisch schon ein bisschen, denn unser Land hat eine beachtliche Hochseeflotte. Rund 50 Schiffe fahren derzeit unter Schweizer Flagge, so viele wie noch nie. Schweizer Personal ist auf den Weltmeeren allerdings mittlerweile eine Rarität. Waren es in den 70er Jahren noch hunderte Seeleute, so sind es nur noch gut zwei Dutzend. Einer davon ist Silvan Paganini. Anna Lemmenmeier hat ihn für die Sommerserie im SF-Trend getroffen.
Wie ein Seemann aus dem Bilderbuch sieht Silvan Paganini wahrlich nicht aus, so glatt rasiert im blauen Hemd. Und auch sein Leben als nautischer Offizier hat wenig mit Seemanns romantisch zu tun.
Nach 12 Stunden arbeiten, also mindestens 12 Stunden, manchmal ist es noch länger, dann gibt es nur noch Essen, Schlafen, vielleicht noch in den Fitnessraum und ja, das hat's und dann ja, ist der Tag gelaufen.
Silvan Paganini arbeitet auf einem der größten Schiffe der Welt. 380 Meter lang, 124 Meter breit, 570 Personen an Bord. Das Schiff dient dazu, für Offshore-Ölplattformen Unterwasserpipelines zu legen, in welchen das Erdöl an Land fließt. 84 Stunden mindestens pro Woche arbeitet Silvan Paganini und das während 5 Wochen. Dann hat er 5 Wochen frei. Das bedeutet zwar intensivst arbeiten, aber unter dem Strich bedeutet es auch 6 Monate frei im Jahr. Andere Länder und Kulturen lernt er nur vom Schiff aus kennen.
Im südchinesischen Meer, wo es voll ist mit Fischerbooten, die ja überall auf das Schiff fährt und irgendwie ohne Licht fahren in der Nacht. Und wenn sie zu nahe sind, dann zünden sie irgendwie eine Zeitung an und winken dir, dass du ausweichen sollst. Und so. Das sind einfach spannende Sachen, die man erlebt.
In den Hafenkneipen rumhängen und mit Mädchen anbandeln, wie es das Matrosenklischee will, das hat im heutigen Seemannsleben kaum mehr Platz. Die Schiffe bleiben nur wenige Stunden im Hafen. Dieser nutzt Silvan Paganini dann meist, um im Netz zu surfen. Denn an Bord fehlen ihm ganz alltägliche Dinge.
Einfach mal in einen Einkaufsladen zu gehen und zu kaufen, was man will, oder einfach so einfache Sachen oder schnelles Internet oder mal einen Film zu schauen oder irgendwie, das hat man alles nicht oder man muss darauf verzichten oder man hat es nur eingeschränkt.
Silvan Paganini ist als Schweizer Seemann ein Exot. Der Job ist für seine Landsleute nicht mehr attraktiv. Zu unbequem, zu wenig Lohn. Rund 4.500 Schweizer Franken verdient er und das mit einem abgeschlossenen Studium als Wirtschaftsingenieur. An Land würde er damit bedeutend mehr verdienen. Dass es den Ostschweizer dennoch auf die Weltmeere zieht, hat mit einer großen Faszination für die Technik zu tun.
Man muss das Ganze aufrechterhalten. Also wir sind eine kleine Gemeinde, wir haben eine eigene Stromversorgung, wir haben eine eigene Wasserversorgung. Wir müssen für die Verpflegung schauen, wir müssen schauen, dass wir von A nach B kommen, dass nichts passiert. Wir sind die eigene Feuerwehr. Wir haben auch einen eigenen Helikopterlandeplatz, weil wir die Leute rein und raus fliegen. Und
dieses schwimmende Dorf dann auch noch zu bewegen, auf dem manchmal ungestümen Meer zu steuern. Und dann kommt manchmal auch etwas Seemannsromantik auf.
Wenn man irgendwie am Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, über den Horizont, oder wenn irgendwelche Wale oder Delfine auftauchen.
Von einem Seemann hat er also durchaus etwas. Auch glatt rasiert.
Das war der Beitrag von Anna Lehmann-Meyer. Die Sommerserie des SRF-Magazins Trend mit Schwerpunkt Transport und Logistik befasst sich noch eingehender mit der Schifffahrt, zum Beispiel mit der Erfindung des Schiffscontainers, der den Welthandel revolutioniert hat. Den Trend gibt's zum Nachhören auf srf.ch/news und immer am Samstagmorgen auf SF1. Und das Info3-Schiff ist auch morgen wieder auf Kurs. News gibt es jederzeit auf der SRF-App. Im Studio waren Patrick Seiler und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.